Wir möchten jetzt mal oder ich möchte euch ein Gespräch zeigen zu den psychosozialen Voraussetzungen von Friedfertigkeit und Destruktivität. Ist erstmal ein sperriger Begriff, aber ja, wenn wir uns zum Beispiel der Frage widmen, was ist Krieg, dann finden wir das vielleicht erstmal merkwürdig, aber es gibt dennoch wissenschaftliche Definitionen, die dazu diskutiert werden. Krieg ist ein organisierter, gewaltsamer und mit Waffen ausgetragener Konflikt zwischen Staaten oder größeren Gruppen von Menschen. Krieg führen bedeutet dann in jedem Fall, bereit zu sein, andere Menschen zu töten. Und eine richtige Kontroverse gibt es dann aber, wenn die Geschichte des Kriegs diskutiert wird. Also die Frage, ob die Menschheit von Anbeginn kriegerisch war. Das ist auch das Thema gewesen bei einem Vortrag von Andreas Peglau, der am 30.06. stattfand, zum Thema Sind wir geborene Krieger? Zu psychosozialen Voraussetzungen von Friedfertigkeit und Destruktivität. Daher auch der sperrige Begriff. Innerhalb der Vorlesungsreihe Psychologische Anthropologie ist das passiert. Militarismus und Krieg war da auch das Thema dieser Vorlesungsreihe. Und ist eine Vorlesungsreihe der Universität Köln. Dabei wurden Beispiele aufgeführt, wie zum Beispiel vom Zukunftsinstitut die Thesen vertreten, wie dass es Krieg seit es Menschen gibt. Und wir haben mit eben Andreas Peglau gesprochen, um herauszufinden, wo diese Weltbilder denn herkommen. Und wir wollten von ihm wissen, ob diese Weltbilder nicht eigentlich schon überholt sind.
Also ich wünschte, die wären überholt. Also meiner Meinung nach sind sie überholt, weil die Faktenlage sie deutlich widerlegt. Aber das ist ja kein Ausrutscher. Also doch ein Ausrutscher könnte man schon sagen als Wertung, aber es ist keine Ausnahme. Diese Vorstellung, dass Menschen von Geburt an irgendwie schlecht sind, die haben die ja nicht erfunden, dieses Zukunftsinstitut von Matthias Hawkes. Das haben ja in früheren Zeiten Philosophen wie Thomas Hobbes 1642 zum Beispiel vertreten, aber eben etwas näher ran, der späte Sigmund Freud, der ja auch den Menschen einen Todestrieb angedichtet hat, aufgrund dessen er eben der Mensch angeblich des Menschen Wolf wäre und keine Hemmung hätte, andere Menschen zu töten. Und es gibt also viele Vertreter dieser Hypothese. Die hat ja auch den Vorteil, wenn man so will, wenn man Menschen beherrschen will, wenn man plausibel machen will, warum man Menschen beherrschen, kontrollieren, unterdrücken muss, dann ist es natürlich sehr wertvoll, denen zu unterstellen, dass die irgendwie böse, asozial, gewalttätig sind. Und damit hat man auch eine Rechtfertigung für alle möglichen staatlichen, zum Beispiel Kontrollmaßnahmen.
Wobei das ja der Sigmund Freud war, der die gesellschaftlichen Aspekte dann außer Acht ließ in seiner späten Zeit, Umstände halber vielleicht sogar, und dann alles nur noch auf die Individualpsychologie dann bezog, dass alles nur im Menschen abläuft. Jetzt habe ich das so in Ihrem Buch über Wilhelm Reich gelesen.
Ja, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber tendenziell haben Sie schon recht, dass er immer mehr sich sozusagen auf innere, vermeintliche oder reale Triebkonflikte konzentriert hat und diese Gesellschaft immer mehr ausgeblendet hat. Stimmt schon, leider.
Und das ist ja bis heute so, weil die Gesellschaft haben wir ja immer noch, im Prinzip.
Oder wieder.
Oder wieder, ja, so eine kleine Zwischenphase, wo mal die Konsequenz des Zweiten Weltkriegs. Ich meine, ich weiß auch, dass es eigentlich Fehlzitate sogar von den Philosophen sind. Der Mensch als des Menschen Wolf, das ist ja nun inkorrekt sogar zitiert von Thomas Hobbes. Der hat das ja noch etwas anders beschrieben. Aber ich habe jetzt leider nicht mehr die korrekten Fakten im Hinterkopf.
Ja, also es gibt ja noch ein älteres Zitat von dem römischen Theaterstückschreiber Plautus, der im Grunde diese Formulierung in ähnlicher Weise zuerst verwendet hat. Wahrscheinlich, so genau weiß man es nicht, hat Thomas Hobbes die im 17. Jahrhundert von da übernommen. Und Freud hat sie dann wiederum von Thomas Hobbes offenbar übernommen, die Formulierung. Aber Fakt ist eins, dass Hobbes eben andererseits diesen Satz eingebettet hat in ganz andere Mitteilungen, aus denen eigentlich das Gegenteil hervorgeht, dass der Mensch nämlich, wenn er als Mensch dem anderen gegenübertritt, nahezu göttlich miteinander umgeht und dass erst wenn Staaten aufeinander kriegerisch zum Beispiel einhauen, dann im Grunde angeblich wölfische Aggressivität oder Destruktivität zu sehen wäre. Na, und dazu kommt ja noch hinzu, dass dieses Beispiel mit den Wölfen sowieso vom Ansatz her falsch ist, weil Wölfe keinesfalls immer Artgenossen einfach mal so umbringen aus lauter Spaß an der Freude, sondern eigentlich mit Hierarchien genauso etwas, meistens, jedenfalls wenn sie in freier Wildbahn leben, erfolgreich vermeiden.
Also sehr soziale Wesen sind eigentlich untereinander.
Ja.
Wie gesagt, also Sie sagten, das ist nur eine kleine Ausnahme, dieses Zitat von diesem Zukunftsinstitut. Sie meinen, das war deswegen nochmal eine extra Vorlesung in dieser Richtung notwendig, auch regelrecht, um solchen Tendenzen, die immer noch in den Köpfen rumspuken, so entgegenzuwirken.
Nein, nicht wegen dem Zitat, sondern weil meiner Meinung nach unsere Gesellschaft hier momentan leider wieder auf Kriegskurs ist, weil wir den Krieg in der Ukraine momentan nicht nur mit Worten, sondern auch mit Waffen kräftig anheizen, der nicht nur dort also ständig Tote fordert, sondern eben auch mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auf den Rest von Europa übergreifen kann bis zum weltweiten Atomkrieg. Und dann tauchen ja solche Fragen auf, die zwar in etwas anderem Kontext, die damit verbunden sind, wie können wir Krieg oder so. Und es gibt ja offenbar auch Bestrebungen schon in Kindergärten, in Schulen und so, die Kinder immer mehr an den Gedanken, dass Krieg dazugehört, dass Waffen dazugehören, dass Armee dazugehört, dass es irgendwie auch fast was Wünschenswertes ist, das zu haben, ja, herangeführt werden. Und da ist natürlich die Frage, ist das Kriegführen Bestandteil unserer Ausstattung, unserer Anlagen, unserer Genetik, unserer Biologie oder eben nicht, finde ich, eine ausgesprochen brisante Frage. Weil wenn wir es schon mit auf die Welt bringen würden, dann könnten wir ja kaum was dagegen machen. Dann würde es sich eben fast automatisch ergeben. Ja. Aber wenn es eben nicht so ist, wenn wir keine geborenen Krieger sind, was meiner Meinung nach nachweisbar ist, dann steht die Frage ja, wie werden wir denn so gemacht, dass wir dann unter Umständen zu Krieg Ja sagen oder sogar begeistert irgendwie in den Krieg ziehen und uns töten lassen und andere töten. Mhm. Ja, und um den Blick dorthin frei zu machen, finde ich, muss man erstmal diese Grundlage klären. Wie kommen wir denn auf die Welt? Ja.
Ich habe Bilder gesehen von kleinen Kindern, also Babys fast noch, die eine Kollektivarbeit zu bewältigen hatten. Also sie mussten beide an einem Stock ziehen. Zwei junge Affen hat man da auch dazu genommen, um damit an einen Bonbon zu kommen, und zwar alle beide. Und das klappte nur, wenn sie alle beide zusammengearbeitet haben. Bei den Menschenkindern war es so, dass beide so lange gearbeitet haben, bis beide sozusagen den Bonbon hatten. Bei den jungen Affen war es so, dass dann einer zufrieden war, wenn er seins hatte, ist weggegangen. Das ist so eine Art Unterschied anscheinend einer sehr solidarischen, angeborenen Fähigkeit, weswegen die Menschheit auch überleben konnte. Dass der Solidaritätsgedanke eigentlich viel näher uns liegt, als einfach dieser Konkurrenzgedanke. Weil das hat einfach erst diese Menschenart überlebensfähig gemacht, überhaupt in dieser Umgebung.
Ja, also ich bin Ihrer Meinung, aber ich weise ja auch in dem Vortrag, auf den Sie da mich angesprochen haben, darauf hin, dass es notwendigerweise Spekulationen sind, ob die Menschheit von Anbeginn tatsächlich so war. Mir leuchtet es ein, aber wir werden es nie und nimmer beweisen können, weil wenn man davon ausgeht, was die meisten Anthropologen, Archäologen und andere meinen, nämlich dass es sozusagen Menschen im heutigen Sinne ungefähr 200.000 Jahre lang bereits gibt, da muss man sich aber auch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die ersten 150.000 Jahre davon, ja, im Grunde wir so gut wie überhaupt gar nichts wissen, weil da einfach so gut wie gar nichts an Zeugnissen vorliegt, mit dem man mehr vielleicht machen kann, als irgendwie mal ein paar Knochen untersuchen oder ein paar abgehauene Steinsplitter oder so. Das heißt, wir wissen über die allerlängste Zeit der Existenz der Menschheit, wissen wir im Grunde nichts und sind auf Spekulationen angewiesen, darauf angewiesen, Rückschlüsse zu ziehen von heute auf damals, von Kindern vielleicht zum Beispiel, so wie sie jetzt auch gemacht haben, auf damalige Verhältnisse von vielleicht Stämmen, die nicht so sehr von der Zivilisation berührt worden sind, ja, auf frühere Zeiten. Aber das sind alles nur mehr oder weniger logische Rückschlüsse, aber es sind keine Beweise.
Ich meine, Sie haben da die eine Quelle angeführt, David Graeber, David Wenglow, Anfänge, also da, wo Sie versucht haben, so mal die Rekonstruktion zu wagen, wie die Menschheitsgeschichte überhaupt ausgesehen hat und da eben auf den Punkt kommt, dass man eigentlich gar nichts weiß. Wie die Leute so wissen können, dass von Anfang an der Menschheit es Krieg gegeben hat, das ist einfach völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, genau. Das haben Sie völlig recht. Also diese Aussage ist unwissenschaftlich, unseriös und falsch, weil sie kann nicht getroffen werden. Es kann aber eben auch nicht das Gegenteil bewiesen werden. Die Menschheit hat am Anfang einen matriarchalen, paradiesischen, urkommunistischen, harmonischen, ökologischen, wie auch immer, Urzustand gehabt. Wir wissen über diese ersten 150.000 Jahre fast gar nicht. Und im Grunde fangen die intensiveren Zeugnisse allmählich an, so vor vielleicht 100.000 Jahren, aber eigentlich dann so richtig erst vor 50.000 Jahren. Ja, so. Und die kann man sich natürlich angucken. Und da ist ja insofern eine andere Situation. Also der Satz, Menschen haben schon immer Kriege geführt, ist nachweislich Blödsinn, weil nicht belegbar. Okay. Aber Jetzt ist die Frage, können wir umgedreht nachweisen, dass es falsch ist, zu sagen, dass Menschen geborene Krieger sind? Und da ist die Antwort klar, das können wir, weil wir müssen ja nur nachweisen, dass es Zivilisationen, Stämme, Städte, Staaten oder so gegeben hat im Laufe der Menschheitsgeschichte, wo eine größere Anzahl von Menschen längere Zeit miteinander gelebt hat, ohne sich gegenseitig umzubringen. Weil wenn das geht, ja, und wenn man dann keine großen Unterdrückungsmaßnahmen, die das erst hervorgerufen haben, entdeckt, dann kann man sagen, okay, wir haben offenkundig dieses Potenzial, miteinander friedlich zu leben. Und das haben ja David Wengrow und David Graeber eben so umfassend nachgewiesen, dass auch das möglich ist.
Und wie haben Sie das gemacht? Ich meine, in dem Text ist leider nicht so viel davon zu lesen.
Naja, der eine von den beiden ist ein Anthropologe und der andere ist ein Archäologe. Und die haben eben ihr Wissen oder das Wissen ihrer Fachbereiche, den aktuellen Stand sozusagen zusammen sich angeschaut und haben das dann in diesem ausgesprochen dicken, umfangreichen Buch veröffentlicht. Ja. Und das heißt, sie haben alle möglichen archäologischen Befunde und anthropologischen Befunde zusammengetan und haben sich bestimmte Fundorte zum Beispiel genauer angeguckt, wie es andere auch machen. Da gibt es zum Beispiel dieses relativ bekannte Chatalhüe in Anatolien, ja. Ja, was ungefähr vor 7500 Jahren entstanden ist, was für 1500 Jahre existiert hat, was groß war, also für damalige Verhältnisse 13 Hektar und wo bis zu 5000 Menschen auch gelebt haben gleichzeitig und wo eben, soweit der bisherige Ausgrabungsstand ist und der Erschließungsstand, der archäologische, keinerlei Anzeichen für größere Gewalt irgendwie da ist, sondern wo offenbar ein nicht zentralistisch, nicht unterdrückend reguliertes gemeinsames Leben stattgefunden hat, wo die Nahrungsmittel und die sonstigen Güter offenbar relativ gleich auch verteilt waren.
Mohenjo-Daro ist ja auch so ein Riesenbeispiel. Viel größere Stadt, Induskultur. Da findet man kein Zentrum, kein Regierungspalast, kein Tempel, nichts. Also nichts, was auf irgendeine zentrale Gewalt hindeutet. Ne? Da haben weitaus mehr Menschen wahrscheinlich als in Çatalhöyük da gelebt. Also gut, 3.000, 4.000 vor unserer Zeit, aber auch eine sehr lange Zeit.
Ja, es gibt noch mehrere Beispiele. Ne? Und ich habe ja auch erwähnt, dass Archäologen sich oder Anthropologen sich zum Beispiel alte Skelettfunde, so Hunderte, die man da inzwischen sich angucken kann, verglichen haben und haben geguckt, gibt da irgendwie spürbare oder nachweisbare, intensivere, häufigere Gewalteinwirkungen bei den übrig gebliebenen Knochen. Und das Ergebnis war eben, dass ungefähr ein Dutzend davon, von den vielen hundert, die da untersucht worden sind, die alle älter waren als 10.000 Jahre, dass nur ein Dutzend davon solche Gewalteinwirkungen gezeigt hat. Und noch ein anderer Hinweis darauf, dass es diese frühen Kriege, diese angeblich ständigen frühen Kriege nicht gegeben hat, sind eben die Tausenden von Höhlenzeichnungen, ja. Wo einfach gar kein Krieg irgendwie stattfindet. Die haben alles Mögliche gemalt, aber keinen Krieg.
Jagd und dergleichen. Ich meine, Krieg kann ja auch zwischen einem Raubtier und einem Menschen stattfinden. Also das ist ja auch ein Gewaltakt, wenn ein Raubtier dann einen anfällt oder versucht und man sich verteidigen muss.
Da dehnen Sie jetzt aber den Begriff Krieg ein bisschen sehr weit aus.
Ja, aber also ein Gewaltakt ist es halt. Es ist ein gewaltsamer...
Ja, aber wenn Menschen anfangen, in die Natur hineinzuwirken, kommen sie wahrscheinlich ohne eine gewisse Gewalt nicht aus. Also ich meine, Menschen haben irgendwann angefangen, nicht nur Pflanzen zu essen, sondern dann eben auch Tiere. Und die Tiere sind nicht freiwillig gestorben. Also insofern, es geht nicht darum zu behaupten, dass unsere Vorfahren nahezu erleuchteter buddhistischer Weise oder so sozusagen über den Dingen standen und völlig ohne Gewalt gegenüber der Natur ausgekommen sind. Es geht um die Frage, ob Menschen eine Tötungshemmung haben in Bezug auf die eigene Art, ja, oder ob sie eben dazu tendieren, von sich aus Gewalt, Mord oder eben auch im größeren Maße dann Kriege anzuzetteln.
Jetzt haben Sie nochmal Beispiele aus der jüngeren Zeit, zum Beispiel auch der junge Adolf Hitler und so weiter. Also das ist nur ein Mann, ein Mensch, den man nun sehr mit brutalster Gewalt und mit raffiniertester Gewalt zusammenbringt und durchrationalisiert das da. Aber selbst da ist ihre Sicht der Dinge, dass er von Anfang an gar nicht so war. Also dazu musste erst kommen, dazu musste erst gemacht werden, dass er denn Hitler wurde.
Ja, also es ist auch meine Sicht, aber die habe ich ja nicht erfunden oder entwickelt. Also Hitler ist ja wahrscheinlich derjenige, über den es überhaupt am meisten Untersuchungen gibt, immer wieder noch neue rauskommen über alle möglichen wichtigen oder unwichtigen Fragen. Und dieses Buch, auf was ich mich da bezogen habe, ist einfach eins, was gerade jetzt vor kurzem jedenfalls erschienen ist. Das heißt Hitler prägende Jahre. Und da wird eben nochmal die Kinder- und Jugendzeit, also bis zum frühen Erwachsenenleben von Hitler, zusammengetragen, was es da aktuell alles wirklich an Fakten gibt. Die interpretieren also nicht so viel, aber die schreiben ganz viel Fakten zusammen, die Autoren. Und da kann man eben einerseits sehen, dass es also in der Zusammenfassung überhaupt keinen Grund gibt, anzunehmen, dass Hitler als eine Art Monster, ja, auf die Welt gekommen ist, sondern er war offensichtlich anfangs ein statistisch sozusagen gesehen ganz normales Kind, was allerdings, was damals ja leider auch sehr üblich war, einer ziemlich brutalen, patriarchalischen, unterdrückenden Erziehung unterworfen war, mit viel Schlägen, ja, mit viel Strafen. Und natürlich verändert sowas Kinder und staut Wut in ihnen an. Das war damals so wie heute, wenn es passiert. Und das ist Adolf Hitler passiert. Ja, aber er war eben nicht die ganze Zeit schon irgendwie nur auf Mord und Totschlag und Vernichtung aus. Er hat sich für Musik interessiert, er ist gerne in die Oper gegangen, ja. Und er hat offenbar unheimlich an seiner Mutter gehangen. Und da gibt es eben ein Zitat, da gibt es mehrere Zitate, aber eins, was ich da rausgesucht habe, das stammt von einem jüdischen Arzt, Eduard Bloch hieß der. Der hat sich sehr um Hitlers Familie, aber vor allem um die Mutter bemüht. Und die Mutter hatte eben Krebs und starb daran, als Hitler 18 Jahre alt war. Und ich kann ja vielleicht mal ganz kurz nur mal dieses Zitat vorlesen, was er dann beschrieben hat. Der Eduard Bloch über den Tag, als er kam und Hitlers Mutter war eben an Krebs gestorben. Also Zitat: Adolf, dessen Gesicht die Übermüdung einer schlaflosen Nacht zeigte, saß neben seiner Mutter. Um einen letzten Eindruck von ihr festzuhalten, hat er sie gezeichnet. In meiner Karriere habe ich niemanden gesehen, der so vom Kummer vernichtet war wie Adolf Hitler. Kein Mensch hätte damals auch nur im Mindesten geahnt, dass er einmal die Verkörperung aller Schlechtigkeit werden wird. Zitat Ende. Ja. Also ich habe ja auch dann in meinem Vortrag über Josef Goebbels, den ehemaligen Nazi-Propagandaminister, gesprochen und da ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, wie der sozusagen sich entwickelt hat. Auch das ist in beiden Fällen ein Prozess. Es gibt keinen Grund, eine angeborene tiefe Bösartigkeit als bestimmendes Wesensmerkmal weder von Goebbels noch von Hitler anzunehmen.
Ja, das war ein Gespräch mit Andreas Peglau und es gibt zu diesem Vortrag über die psychosozialen Voraussetzungen von Friedfertigkeit und Destruktivität auch etwas auf der Website von Andreas Peglau nachzulesen. Die da ist andreas-peglau-psychoanalyse.de.